Sportfreunde, aufgepasst, es ist Montag, der 27.04. und wir sprechen über 4 Medaillen bei der Ring-EM, eine anstehende Tischtennis-WM und die aktuell laufende Curling-Mixed-WM. Und dafür habe ich mir einen richtigen Curling-Experten diese Woche eingeladen. Er schockte uns aber in der vergangenen Woche allerdings mit einer überraschenden Nachricht. Denn er sagt auf Wiedersehen und verlässt die internationale Bühne des Curling-Sports, zumindest im Nationalteam. Und darüber möchte ich natürlich auch mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Team D Update, Marc Muskatewitz.
Ja, danke schön.
Es freut mich sehr, dass du so kurzfristig dabei bist, wir ein bisschen darüber sprechen können, was du auch letzte Woche verkündet hast. Wo bist du denn aktuell? Was machst du gerade? Wir haben schon vorher ein bisschen geschrieben, du hattest noch ein paar Meetings vorher.
Ja, genau, ich bin wieder im ganz normalen Alltag angekommen, zu Hause, mit Arbeit, Familie und genau, vorhin hatte ich noch ein paar geschäftliche Termine und habe deswegen jetzt auf Abend hier das Meeting zugesagt.
Ja, Marc, letzte Woche hast du uns alle ein bisschen überrascht mit einer Nachricht, die auf Social Media rausging. Und zwar, dass du aus der Nationalmannschaft, mit der du ja, mit deiner Truppe, mit der du noch in Cortina am Start warst, wirst du erstmal nicht mehr dabei sein. Du hast quasi den Rücktritt bekannt gegeben. Was hat dich denn zu diesem Schluss kommen lassen?
Ja, es war natürlich eine sehr schwere Entscheidung, generell abzuwägen. Nochmal einen 4-Jahres-Zyklus weiterzugehen, oder vielleicht sogar nur ein Jahr weiterzugehen und dann einfach auf kurze Blicksicht weiterzuziehen. Ich habe mich dafür entschieden, keinen 4-Jahres-Zyklus jetzt committen zu können, weil eben es ist ein sehr hoher Aufwand, der bei uns in der Sportart betrieben wird. Wenn wir eine Saison haben, wo wir nicht viele Preisgelder gewinnen, ist es auch eine finanzielle Sache, wo man am Ende dann entscheiden muss. Und da sich eben in den letzten Jahren auch meine privaten Verhältnisse verändert haben, mit Familie, Haus und allem drum und dran, ist da natürlich auch eine gewisse Grundbelastung da. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt auch nicht auf kurze Sicht, zum Beispiel für ein Jahr weiterzumachen, weil das eben die Mannschaft an sich bremsen würde irgendwann. Ja. Weil die Jungs wollen auf jeden Fall bis 2030 Vollgas durchziehen. Und es wäre im Prinzip ja ein verlorenes Jahr, dass sie als diese Art von Mannschaft dann für die Olympischen Spiele 2030 nicht so viel Erfahrung sammeln würden.
Nach außen wirkt es irgendwie alles recht kurzfristig. Wir zwei saßen ja noch zusammen im Deutschen Haus, haben nach den Spielen ein bisschen Resümee gezogen und da hörte sich das alles so an, als würde das jetzt nochmal durchaus so weitergehen mit euch als Truppe. Wann kam denn diese Entscheidung? War das schon während Cortina vielleicht ein bisschen im Hinterkopf oder kam das jetzt erst danach, als so ein bisschen die ganzen Gedanken sich mal ein bisschen gesettelt haben?
Ja, die Gedanken an sich, die sind schon länger in meinem, sagen wir mal, Thema. Einfach, man muss ja immer nach einem Turnier, nach einer Saison, nach einer ersten Hälfte in der Saison einfach auch immer wieder Resümees ziehen und ich habe mir alles offen gelassen, ich habe aber trotzdem die Gedanken immer hin und her pendeln lassen in beide Richtungen. Und als jetzt dann Olympia vorbei war, habe ich mir einfach dann nochmal präzisere Gedanken gemacht, auch viel mit dem Team gesprochen, also das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache die Entscheidung für mich selbst und dann informiere ich das Team darüber, sondern wir haben da schon sehr offen uns auch drüber ausgetauscht. Die Jungs haben auch ganz klar von ihrer Seite gesagt, sie sehen, was für einen Aufwand ich betreibe. Aufwand in dem Sinne, Job mit 80% im letzten, also seit August letzten Jahres, jetzt für ein Dreivierteljahr. Mhm. Das bedeutet, für mich ist es natürlich schon sehr viel Abhetzen auch gewesen. Und von ihrer Seite war dann auch, sie könnt jede Entscheidung verstehen. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich eine klare Entscheidung treffe, dass ich jetzt nicht eine Aussage treffe, die ich eventuell dann eben nicht einhalten kann, weil dann ist keiner zufrieden.
Ja. Wenn jetzt die Jungs sagen, 2029 sagen wir, Marc, also die 3 Jahre, das war ja schön und gut, aber wir brauchen dich. Wir haben das uns nicht so gut hinbekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Uns fehlt vielleicht die Erfahrung, wir brauchen dich als Leader. Du warst ja quasi Lead in der ganzen Geschichte. Würdest du dir nochmal Gedanken machen oder ist der Schluss endgültig?
Ich würde mir da natürlich durchaus Gedanken machen. Ich habe ja auch in dem Statement, dass ich aufhöre, in der Nationalmannschaft zu spielen, auch im gleichen Zuge gesagt, ich werde den Sport nicht ganz hinten runterfallen lassen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich liebe diesen Sport. Das ist eine ganz tolle Sportart. Aber für mich ist eben jetzt tatsächlich einfach der finanzielle Aspekt und der
Ja.
Zeitaufwand, den wir jetzt unterwegs sind, mit das größte Thema gewesen. Und deswegen werde ich auch weiterhin jetzt erstmal in dieser Rock League, in dieser Profiliga versuchen, Anschluss zu finden, versuchen, mich dort zu platzieren. Und dementsprechend bleibe ich natürlich in der Sportart selbst warm. Also ich trainiere, klar, vielleicht in anderen Zonen. Das bedeutet, eine Saison zum Training beginnt für mich nicht im August, sondern vielleicht erst Ende September, weil diese Rock League, die Saison ist eigentlich nur Ende Januar bis Mitte Februar und dann nochmal im April. Also der Auf- oder der Turnier,
Ja.
das Turnierspektrum ist einfach deutlich geringer.
Ja.
Und genau, und dadurch kann ich mir sowas natürlich schon auch vorstellen, dass, falls wirklich die Not da wäre, da dann zu unterstützen.
Was hast du denn jetzt deinem Team für diesen Weg mitgegeben, wenn als du jetzt quasi der Entschluss stand, du gehst raus? Was hast du den anderen vier sind es ja dann noch mitgegeben auf dem Weg?
Ja, also im Endeffekt, wir waren ja so eng alle beieinander, wir wissen ja, wie ein Team funktioniert, aber ich habe dennoch einfach nochmal, ja, versucht zu vermitteln, es ist halt ganz wichtig, egal welche Konstellation sie jetzt auch zusammen spielen werden, das ist ja auch das nächste Thema, wer wird
Ja.
welche Position einnehmen. Erstmal offen für alles sein, versuchen, bisschen auszuprobieren und dann eigentlich zu schauen, wie ist die beste Konstellation, wo macht es uns am meisten Spaß und dann als Team einfach wieder eine Einheit zu werden. Und das ist das, wo dann der Erfolg dann kommt.
Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, sind natürlich große Fans geworden, während Cortina und besonders ich natürlich auch schon im Vorlauf. Werden das auf jeden Fall verfolgen, was dein Team da weitermacht und auch was dein Weg sein wird und ob vielleicht 29 dann doch nochmal der Anruf kommt. Wir werden hier berichten im Team Day Update. Lass uns kurz zum Sportlichen kommen, wo du vielleicht auch ein, zwei Sachen sagen kannst. Und zwar zu Curling Mixed WM, die ja aktuell läuft. Es in Genf in der Schweiz. Es ist ein besonderes Format, denn also es gibt ja die normalen Männerteams, die normalen Frauenteams. Da sind vier Curler oder Curlerinnen eben am Start und spielen dort das Spiel. Bei der Curling Mixed WM ist es anders. Da ist ein Mann und eine Frau nur am Start. Was sind die Besonderheiten in dieser Disziplin? Hast du schon mal selber Mix gespielt? Ist das was, was man regelmäßig macht, so als Curler, oder ist das eher so ein Außending? Und was sind die Besonderheiten?
Also erstmal zur Korrektur, es ist ja Mixed Doubles,
Mixed Doubles, genau.
weil der Mixed-Wettbewerb, den gibt es ja auch noch, da spielen
Das
dann zwei
stimmt, ja.
Damen und zwei Herren zusammen. Also, und bei Mixed Doubles ist halt das ganz Besondere. Das ist ja 2018 olympisch und es sind nur noch zwei Personen pro Team auf dem Spielfeld, eine Frau und ein Mann. Und es gibt ein vorgegebenes Szenario. Das wird im Prinzip hingelegt, also die Steine. Ein Stein wird vors Haus platziert und ein Stein wird ins Haus reingelegt. Und das ist das Startszenario, wo ein End beginnt. Und das ist natürlich sehr speziell, weil im klassischen Curling, das über Jahrzehnte betrieben wurde, wurde beim Standpunkt Null gestartet. Kein Stein ist im Haus. Das ist schon mal das Erste. Noch eine Feinheit ist, dass man die ersten fünf Steine, die generell im Spiel sind, die dürfen nicht aus dem Spiel gebracht werden. Auch wenn sie im Haus liegen, dürfen die Steine nicht rausgeschossen werden. Dadurch macht es das Spiel natürlich sehr aggressiv und sehr viele Steine sind immer im Spiel. Und ja, deswegen finde ich einfach, ich habe es auch schon gespielt, zwei Saison lang. Dieses Jahr hat auch mein Team, bis auf Johannes, jeder die deutsche Mixed Doubles Meisterschaft mitgespielt. Und ja, es ist total spannend. Du musst noch viel präziser sein als beim klassischen Curling. Und dir fehlt im Endeffekt, fehlen die Wischer.
Ja.
Und das macht es natürlich dann, ja, macht dann wirklich die Spielqualität. Muss man schon sehr hoch halten, dass man dann so ein Spiel gewinnen kann, weil ein Fehler kann einen plötzlich das ganze Spiel kosten.
Was ich jetzt auch ein bisschen beobachtet habe, während ich da bei deinen Teamkollegen zugeschaut habe, die Spiele sind deutlich knapper als bei euch, habe ich das Gefühl. Also die Ergebnisse, zumindest beim deutschen Team, waren jetzt deutlich knapper immer als bei dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Curling. Sie haben irgendwie, ich glaube, 7-6 haben sie das erste Spiel gegen die Schweiz gewonnen und auch jetzt gegen Korea eher ein knappes Spiel gewesen. Stimmt das oder war das jetzt völliger Quatsch? Macht es wirklich das Spiel einfach ein bisschen spannender, diese Besonderheiten?
Also ich würde sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Spiele bei Mixed Doubles knapper sind. Es gibt durchaus auch Ergebnisse, wo dann 11-4 oder sowas rauskommt. Aber an sich ist das Spiel immer komplett im Zentrum angelegt. Das bedeutet, es ist quasi nie wie beim klassischen Curling, dass man mal im Haus die Steine so verteilt, dass man dann einen Schuss hat, wo man 3 oder 4 generieren kann, weil einfach der gegnerische Stein und seine eigenen Steine alle eigentlich ganz kompakt in der Mitte im Zentrum liegen. Und da kann man jetzt eben die nicht so einfach knacken, weil die ja aufeinander liegen und dann bewegen die sich ja nicht so weit weg. Also, dass man 2 oder 3 Punkte mit dem letzten Stein macht, wäre natürlich wünschenswert. Ich würde sagen, 2 Steine ist relativ regelmäßig so, aber dann eben auch von beiden Seiten. Und deswegen könnte man vielleicht dann sagen, okay, wenn man jetzt alle Spiele einfach mal analysieren würde, ist vielleicht dann schon das Ergebnis an sich knapper als jetzt bei einem Herren- oder Damen-Event.
Werden da vielleicht auch ein paar Sachen ausprobiert in diesem Mixed Doubles, die fürs normale Spiel irgendwann adaptiert werden könnten? Weil, wenn ich richtig liege, es gab mal so ein bisschen die Frage, dass wenn man den Hammer quasi rauslaufen lässt oder der Gegner Punkte macht bei dem Hammer, dann wechselt der ja nicht, sondern er bleibt bei dir als Team. Bei Mixed Doubles ist es anders, richtig? Da geht der rüber, wenn ich, oder auch Quatsch?
Nee.
Habe ich viel Falsches gehört.
Es gibt diese Regel, aber die ist ein bisschen anders, als du sie gerade geschildert hast. Wenn ich 0 Punkte mache, also das Haus ist komplett leer, dann möchte ich ja im Herren- und Damen-Curling nicht einen Punkt machen, sondern lieber 0 Punkte und den Hammer mitnehmen, um wieder die Chance zu haben, 2 zu generieren. Bei Mixed Doubles ist der Fall, wenn ich 0 Punkte mache in einem End, dann wechselt der Hammer automatisch. Also ist es total unlukrativ, dass du sozusagen das ganze End auf 0 Punkte abzielst.
Ja.
0 Punkte generiert man dann, wenn man alle gegnerischen Steine eigentlich versucht, immer rauszuschießen. Ja.
Okay, macht das Spiel natürlich ein bisschen schneller, weil bei Olympia, was man da vielleicht mal sieht, ist, dass 3 Ends halt eben mal 0 Punkte für ein Team gibt, weil ein Team sagt, okay, es ist ein richtig enges Spiel, wir wollen jetzt hier nicht nur einen Punkt machen, sondern warten dann vielleicht auf die 2 oder 3. Macht das Spiel dann natürlich trotzdem ein bisschen schneller und spannender.
Ja, und an sich werden ja nur 5 Steine gespielt pro End. Das ist auch noch die... Ja, sehr speziell eigentlich, dass eine Person den ersten und den letzten Stein spielen muss. Das ist immer ein Paar.
Stimmt.
Und die andere Person muss die 3 Steine in der Mitte, also zwischendrin spielen. Das macht natürlich das Spiel auch schneller, weil man einfach statt 8 Steine nur 5 Steine spielt.
Spannende Abwandlung und wirklich, also es ist ja schon herbe Unterschiede, muss man sagen, zu dem normalen Curling. Ich sag immer wieder normalen Curling. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was unsere 2 dort in der Schweiz machen. Für Deutschland am Start sind Kim Sutor und Sixten Totzek. Und ich habe ein schönes Interview von Kim Sutor gesehen, die schon für Team Deutschland 2020 müsste das gewesen sein, für Jugendteam D hieß das damals noch, bei den Youth Olympic Games in Lausanne am Start war. Und jetzt sah ich das Interview und sie trug das T-Shirt, was sie damals bekommen hat. Es gab ja auch für Jugendolympische Spiele gibt es natürlich auch eine Einkleidung. Marc, du kennst das für die Olympischen Spiele natürlich nochmal eine Nummer größer, aber auch für die Jugendolympischen Spiele gab es damals eine Einkleidung und sie trug dieses T-Shirt weiterhin. Das freut mich natürlich sehr und wir hoffen natürlich, dass auch da der Weg für 2030 Richtung Olympia geht. 4 Spiele hatten sie bisher. Es gab 2 Siege, einmal gegen die Schweiz und das war schon mal ein Ausrufezeichen an erster Partie, weil die waren fast, sind weit Favoriten vorne, 10 zu den Medaillenkandidaten. Dann gab es gegen Italien und Tschechien war es, glaube ich, eine Niederlage. Auch Italien, ein bekanntes Mixed-Doubles-Duo, was dort immer spielt. Und gegen Korea dann heute der 2. Sieg. Selber auserkoren ist quasi der Klassenerhalt. Man steigt ja da auch ab, wenn man in die unteren Ränge kommt. Sie sagen, auch die Medaillen sind durchaus in Reichweite. Haben wir bei euch auch gesehen. Bei der EM gab es dann eben mal ganz schnell Europameister-Gold. Das freut einen natürlich auch und wir werden das natürlich verfolgen und berichten auch weiterhin hier im Team der Update über die Curling-Mixed-Doubles-WM. Sehr schön. Wir gucken direkt aufs nächste Thema und Marc, ich bin gespannt, was du dazu sagen kannst. Die Ringen-EM und die war richtig erfolgreich. Letzte Woche lief die bis zum Wochenende. Da gab es nämlich 4-mal Bronze für das deutsche Team. Anastasia Bleivers, Annika Wendle, Naemi Leissner und Mosen Sia holen jeweils Bronze für den Deutschen Ringerbund. Unterm Strich ein gutes Ergebnis für den Ringerbund, außer im griechischen Römischen. Der Männer gab es keine Medaille, alle in der ersten Runde raus. Da war es ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem mit 4 Bronzenen aus Tirana zurück, da kann man ganz zufrieden sein. Und du hast im Vorhinein auch schon zu mir gesagt, du bist nicht so bewandert, was die anderen Sportarten angeht. Was kommt denn da eher noch dran? Also gibt es irgendeinen Ausgleich, den du mal machst im Sport oder gibt es familiär andere Sportarten, die nahe liegen?
Ja, also wir sind da. Hier im Allgäu haben wir das Glück, dass wir die Berge direkt um die Ecke haben. Mhm. Bei uns sind dann hauptsächlich auch als Familie die Freizeitaktivitäten draußen in den Bergen, ob es mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit den Skiern ist.
Sehr gut, sehr gut. Aber da weit gefächert, so klingt es.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht eine Sportart, die etwas näher liegt, ist die Tischtennis-Team-WM steht nämlich an. Dort haben wir eine ganz spannende Geschichte, die startet morgen am Dienstag, wenn ihr das hier also hört. Und da haben wir eine ganz spannende Geschichte, denn Sabine Winter ist da im Moment so ein bisschen der Shootingstar. Shootingstar aber eher nicht, weil sie quasi jung in die Sportart gekommen ist, sondern sie hat vor anderthalb Jahren ihren Belag auf dem Schläger geändert. War irgendwie Weltrangliste roundabout 80 unterwegs, ist 33 Jahre lang und hat sich innerhalb dieser anderthalb Jahre auf Rang 10 der Welt hochkatapultiert. Guckt dazu gerne mal bei uns auf den Team Deutschland Kanälen vorbei oder auch auf teamdeutschland.de, da haben wir ein Interview mit ihr geführt. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ärgert damit im Moment so ein bisschen die Weltrangliste, weil sie einen neuen Belag gewählt hat, der den ganzen Spin, die ganze Schnitte aus den Bällen rausnehmen kann und damit quasi sehr, sehr gut verteidigen kann. Unglaublich spannende Geschichte, hat diesen Schritt gewagt, nachdem sie eben für Paris die Quali verpasst hat, hat sich gedacht, sie muss nochmal was Neues probieren, hat quasi alles auf eine Karte gesetzt, eben diese neue Seite auf dem Schläger und startet damit jetzt komplett durch. Morgen ist sie dann auch am Start bei der Team-WM, auch ganz spannend. Das ist quasi nicht die Einzel-WM, sondern dort wird im Team gespielt und mal schauen, wie es da vorangeht. Außerdem, die letzte Nachricht, die wir noch besprechen müssen, ist, dass am Wochenende eine Schallmauer gebrochen wurde. Marc, vielleicht hast du es auch mitbekommen, und zwar im Marathon. Und der Name ist Sebastian Save, läuft erstmals unter 2 Stunden den Marathon. Unglaublich, 1 Stunde 59 und 30 Sekunden ist er gelaufen. Was mir ein bisschen bei der Geschichte am traurigsten ist, ist der Zweitplatzierte, Jomif Kejelcha, der nämlich ebenfalls unter 2 Stunden bleibt und somit auch quasi den alten Weltrekord unterbietet, über den natürlich jetzt aber weniger Leute sprechen, weil es eben noch einen vorhin gab. Beide aber unglaublich schnell gelaufen. Es gab vorher schon mal Eliud Kipchoge einen Weltrekord oder ein Marathon, der aber unter Laborbedingungen, sagt man immer, unter diese 2 Stunden gelaufen ist. Jetzt also der öffentliche Marathon, der unter diese 2 Stunden geht. Unglaublich. Ich habe so ein bisschen Kommentare gelesen und am meisten musste ich lachen über den Kommentar, dass 42 Kilometer mit einem Schnitt von 21 Kilometern pro Stunde selbst mit dem Fahrrad eine gute Leistung wäre. Da musste ich dann doch schon sehr, sehr lachen. Und liebe, ganz, ganz liebe Grüße gehen nach Herzogenaurach. Beide liefen nämlich mit Adidas-Schuhen und Shoutouts da an unseren Partner. Und viel Respekt nach Herzogenaurach. Schuhe haben ja im Marathon immer einen gewissen Einfluss. Und Shoutouts da, dass sie diesen Schuh entwickelt haben, der da unglaublich scheinbar nach vorne gepusht hat. Marc, Marathon unter 2 Stunden. Ist das vielleicht was?
Hört sich sehr stark an, ja.
Ist ambitioniert, also, ne? Ist schon, absolut. Ist schon krass.
Ja, also ich bin aktuell bei um die 5 Minuten pro Kilometer. Und ja, die sind dann nochmal ein bisschen schneller unterwegs.
Ja, das ist, also ich finde das auch okay. Ich finde 5 Minuten pro Kilometer auch gar nicht so schlecht. Du willst ja gar nicht die 42 laufen oder 2 Stunden, von daher ist das ja okay. Ja. Und außerdem für euch da, wenn ihr heute nochmal ins Fitnessstudio gehen wollt, um auf dem Laufband mal zu testen, wie schnell das denn ist, habt ihr keine Chance, denn ein Laufband geht nur bis 20 km/h. Habe ich auch mitgelesen. Also ich weiß gar nicht, wie man das dann trainiert. Einfach muss man auf der Straße ganz viel, ganz schnell rennen. Unglaublich, wirklich meinen allergrößten Respekt da an die Jungs, die das gelaufen sind. Und auch die Frauen laufen 2 Stunden 15. Auch das eine irre Geschwindigkeit. Das muss man mal sagen. 15 Sekunden nur langsamer. Unglaublich. Das ist wirklich krass, was da am Wochenende passiert ist. Wenn ihr jeweils zu diesen EMs und WMs noch mehr wissen wollt, dann schaut doch gerne bei teamdeutschland.de bei uns auf der Website oder auf Social Media vorbei, @teamdeutschland. Lasst gerne auch bei Marc noch ein Follow da, haben wir früher mal gesagt. Schaut da doch gerne auch vorbei und dann heißt es, danke Marc, dass du dir heute so spontan Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft. Bei uns bist du auf jeden Fall immer willkommen. 2030, ob als Sportler oder im Deutschen Haus, das können wir dann kurz vorher nochmal besprechen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne, Dankeschön.
Kommt ihr gut durch die Woche, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.